Wir lassen diesmal Jakobus sprechen, wenn es heißt in Jakobus 5, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das heißt, der Himmel wartet nach diesen Worten aus dem Neuen Testament auf die Ernte, auf die kostbare Frucht der Erde, wie eben gelesen. Und die Voraussetzung für die Ernte ist der Empfang, auch das haben wir eben gelesen, vom Frühregen auf der einen und vom Spätregen auf der anderen Seite. Und wir wissen, den Frühregen hat diese Welt bereits empfangen. Das war der Beginn des christlichen Werkes. Aber der Spätregen, und das ist unser Thema, der steht noch aus. Und er würde kommen zum Abschluss des christlichen Werkes. Das heißt, Gott sehnt sich danach, den Spätregen zu geben. Denn dann wäre endlich Zeit für die Ernte. Und wie lange und wie sehr wartet der Himmel endlich auf die Ernte? Nach all der Verzögerung, die gar nicht von Gott geplant war, aber der Mensch halt mit sich gebracht hat. Und deswegen schreibt Jakobus vermutlich zweimal, dass wir geduldig sein sollen. So seid nun geduldig. Vermutlich deswegen ist in Offenbarung 14, Vers 12 die Rede von der Geduld der Heiligen neben dem Gesetz und neben dem Glauben Christi. Der Titel für diesen Vortrag lautet Die Zeit des Spätregens, Abschluss des Werkes um 1888. Wäre das möglich? Gottes Wort verheißt den Frühregen und den Spätregen. Und der Frühregen war zu Beginn der Evangeliumsverkündigung. Wir denken an Pfingsten. Wir denken an die immensen Auswirkungen. Wir denken an die 3000, die an einem Tag bekehrt wurden. Und daraufhin folgte die weltweite, der damals bekannten Welt, Verkündigung. Der Spätregen hingegen wäre zum Ende der Evangeliumsverkündigung, und zwar zur Zeit des lauten Rufs. Erneut werden es immense Auswirkungen sein. Es wird, ist uns offenbart, Pfingsten übertroffen werden, weil es nötig wäre, mehr Licht und mehr Kraft für mehr Finsternis und mehr Verführungen, die über die Welt ergangen sind. Und erneut wird es Werk weltweit sein. Einige sagen nun, dass Gott beabsichtigt hat, den Spätregen 1888 zu geben. Und die Frage ist, die wir in diesem Vortrag klären wollen, stimmt das? Sofern es zutreffend ist, würde es ja bedeuten, dass der Mensch imstande ist, den Spätregen zu verhindern, weil er ist ja nicht aufgetaucht, er hat sich ja nicht durchgesetzt. Schließlich erging der Spätregen ja nicht in vollem Maße. Und es würde auch bedeuten, dass der Mensch dann logischerweise imstande wäre, das Werk zu verzögern und damit auch die Wiederkunft und das Ende der Welt zu verzögern. Das wäre die logische Konsequenz daraus. Ihr Lieben, das ist unsere Frage. Ist der Einfluss des Menschen so stark? Ist das die Sicht der Anhänger von Jones und Wegener? Oder sagen Bibel und Zeugnisse genau das? Prüfen wir zusammen die Behauptung und fangen wir dazu Nummer eins mit einigen Zitaten, einleitenden Zitaten an und gehen dann aber chronologisch vor, was die Zitate angeht. Und wir fangen an im Jahre 1887. Da heißt es, nichts fürchtet Satan so sehr, als dass das Volk Gottes alle Hindernisse beseitigt und den Weg frei macht, damit der Herr seinen Geist ausgießen kann. Und dann sagt sie weiter, wenn der Weg für den Geist Gottes bereitet ist, dann wird der Segen kommen. Ihr Lieben, glauben wir Gottes Boten, dass es genauso ist, wie sie es hier sagt? Oder rechnen wir persönlich mit den Spätregen vielleicht irgendwann in 100 Jahren? Sie sagt, der Spätregen wird dann ergehen, wenn wir den Weg bereiten. Der Mensch hat hier also mit zu entscheiden. Und der Spätregen, wie bereits erwähnt, wird den Frühregen übertreffen. Warum? Weil die Welt finsterer geworden ist. Also reagiert Gott mit mehr Kraft und mehr Licht. Aber lesen wir selbst. Das große Werk des Evangeliums wird mit keiner geringeren Offenbarung der Macht Gottes schließen als derjenigen, die seinen Anfang gekennzeichnet hat. Die Weissagungen des Frühregens werden sich am Ende der christlichen Geschichte im Spätregen erfüllen. Die Ereignisse zu Pfingsten werden sich mit noch größerer Kraft wiederholen. Das heißt, Gott wird ein zweites Pfingsten geben. Und der Spätregen wird der weltweiten Verkündigung die Kraft geben. Und was ist die weltweite Verkündigung? Die Schrift nennt es den lauten Ruf. Zu dieser Zeit wird der Spätregen kommen, hier steht's, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben. Das heißt, nur wer den Spätregen empfängt, wird imstande sein, den lauten Ruf zu geben. Und der Spätregen zusammen mit dem lauten Ruf wird die Voraussetzung sein für das Ende der Welt. Ohne dem gibt es kein Ende der Welt. Und wir wissen, dass der Spätregen die Kraft ist, aber der laute Ruf ist die Botschaft. Doch welche Botschaft wird verkündigt werden? Lesen wir auch das. Die letzte Gnadenbotschaft, die der Welt gegeben werden soll, ist, da steht's, eine Offenbarung seiner Liebe. Die Botschaft von der Gerechtigkeit Christi soll von einem Ende der Welt zum anderen erschallen. Dies ist die Herrlichkeit Gottes, die das Werk des dritten Engels zum Abschluss bringt. Das heißt, die Botschaft wird sein, die Liebe Christi und die Gerechtigkeit Christi. Die dreifache Engelsbotschaft ist genau das, die Botschaft von der Gerechtigkeit Christi. Und der laute Ruf wird nun genau dieser dreifachen Engelsbotschaft die Kraft verleihen. Einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Lehre von der Gerechtigkeit durch den Glauben die dreifache Engelsbotschaft sei. Ich habe ihnen geantwortet, es ist die dreifache Engelsbotschaft, wie schön, in ihrer eigentlichen Bedeutung. Das heißt, die Folge des Spätregens nach Ellen wird sein eine Gesinnungsänderung. Es wird sein, dass Einheit folgt statt Streit und dass Demut folgt statt Stolz und dass wir einander um Entschuldigung bitten werden, anstatt immer meinen Recht haben zu müssen. Das wird die Voraussetzung für diesen Spätregen sein, denn das lesen wir als nächstes. Gottes umwandelnde Gnade wird zu einer solchen Einigkeit führen, wie sie bisher noch nicht erreicht worden ist. Warum? Weil der Heilige Geist erzeugt Einigkeit. Ihr Lieben, 1888 war vor allem eine Sache nicht anzutreffen. Welche war es? Es war die Einigkeit. Wann gab es eine Zeit, wo sie stärker verstritten waren? Und das war der Indikator letztlich dafür, dass Gottes Geist ziemlich weit entfernt sein musste. Auch heute ist diese Einheit weiterhin kaum vorhanden. Das ist der Indikator dafür, dass Gott bestrebt ist, den Geist zu geben, aber wir die Bedingung dafür einfach noch nicht erfüllen wollen. Aber wenn wir sie erfüllen, wird der Geist kommen. Das ist das Versprechen. Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, der Spätregen gibt Kraft der Botschaft der Gerechtigkeit Christi und bewirkt eine Einheit unter Gottes Volk. Zuerst zur Botschaft. Die Botschaft war von Jones und Wegener und es war genau die Botschaft der Gerechtigkeit Christi. Und deswegen war ihre Botschaft die Spätregenbotschaft. Und die Folge, wir hatten es betrachtet, war, dass viele zurückgekehrt waren zu ihrer ersten Liebe und dass sie die Wertlosigkeit ihrer eigenen Werke erkannt haben und dass sie jetzt angefangen haben, endlich, auch das war ein Aspekt des neuen Elements, sich auf die Gerechtigkeit Christi zu verlassen, weil Christus vergibt und weil Christus aber auch befähigt. Das heißt, er schenkt Sünden Vergebung, das kann der Mensch nicht, und er schenkt neues Leben, das kann der Mensch nicht. Aber, wir haben es gesehen, er bewirkt auch, der Spätregen, die Einheit. Die war aber nicht anzutreffen damals. Es war Streit, es waren Diskussionen, es waren Anfeindungen, aber keine Einheit. Einige, haben wir gesehen, haben die Botschaft angenommen. Das heißt, bei ihnen hatten sich dann die Früchte eingestellt. Sie hatten den Segen verspürt, die Veränderung in ihrem Leben. Aber, und das ist der Punkt, die Mehrheit lehnte die Botschaft ab. Siehe der achte Vortrag. Es war die Mehrheit, die es ablehnte. Und die entscheidende Frage jetzt ist, verhindert diese Ablehnung den Spätregen. Also verschiebt Gott seinen Zeitplan wegen der Menschen. Die Welt mag ein Meeting verlegen und sie mag eine Geburtstagsfeier verlegen und sie mag auch einmal einen Gerichtsprozess vertagen. Und Gott würde das Weltende verlegen? Ist das das, woran wir glauben? Ab jetzt, ihr Lieben, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, betrachten wir jetzt diese Zitate über den Spätregen in chronologischer Reihenfolge. Und wir fangen an im Jahre 1850, um die Frage zu beantworten, ob Gott das Weltende verlegen würde, weil der Spätregen, den er 1888 geben wollte, nicht angenommen wurde und sich nicht durchgesetzt hat. Denn im Jahre 1850 gab sie die ersten Aussagen über den Spätregen. Und ihr wurde zuerst offenbart, das Licht wäre sukzessive über die Jahrzehnte, sollten es immer besser verstehen, dass nicht alle den Spätregen empfangen würden. So lesen wir, ich sah den Spätregen so plötzlich kommen, wie den Mitternachtsruf, nur mit 10-mal mehr Kraft. Wir denken geschichtlich an den Mitternachtsruf, was das für ein gewaltiges Ereignis war, wie alle die Kraft gespürt hatten und sie gesagt haben, wir konnten uns dieser Bewegung nicht entgegensetzen, weil es so kraftvoll war. Und wir haben gemerkt, es ist Gottes Geist, der in dieser Bewegung war. Und jetzt sagt sie, der Spätregen wird plötzlich kommen, nur mit 10-mal mehr Kraft. Für uns kaum vorstellbar. Denn selbst den Mitternachtsruf können wir uns kaum vorstellen. Und dann schreibt sie weiter, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne irgendeinen Schutz? Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt, deshalb konnten sie nicht die Erquickung empfangen. Und dann schreibt sie weiter, nun wird keine Zeit mehr sein, dies zu tun. Nach dem Zitat wäre der Spätregen die Vorbereitung für das Weltende. Aber der Punkt ist der, dass auch der Spätregen der Vorbereitung bedarf. Und einige haben sich vorbereitet und sie haben den Spätregen empfangen. Andere, denken wir an die Geschichte, hatten sich nicht vorbereitet und sie sind leer ausgegangen. Und genau das ist das Werk, das die Sichtung ist, das mit dem Spätregen, der immer mehr aufkommt, in Gottes Gemeinde stattfindet. Das heißt, aufgrund der Untreue der Gemeinde ist aus Gottes Sicht eine Sichtung in unseren Reihen nötig. Aber wodurch wird genau diese Sichtung hervorgerufen? Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung. Mir wurde gezeigt, dass sie hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Dadurch wird die Sichtung unter den Gläubigen ausgelöst. Die Sichtung wird durch den treuen Zeugen ausgelöst. Das heißt, Gott gibt eine unbequeme Botschaft. Das ist der Rat des treuen Zeugen. Und diese Botschaft ist aber nötig, weil Laodicea lau geworden ist und diese Botschaft das einzige Heilmittel ist. Und dann wird es so sein, dass einige sie annehmen werden. Sie werden ihren Zustand erkennen. Ach, so sieht Gott mich in seinen Augen. Sie werden offen sein für die Kritik und sie werden offen sein für Verbesserungen in ihrem Leben, weil sie wissen um Gottes Motivation, wenn er Kritik übt. Und sie werden den Spätregen empfangen. Andere hingegen werden ihn ablehnen. Sie werden weiterhin blind für ihren Zustand sein. Sie werden kritikunfähig sein. Sie werden ablehnen, da es ihnen alles zu streng, zu fanatisch und zu extrem ist. Und was sagt uns Gottes Wort? Sie werden leer dastehen. Das ist die Sichtung. Und interessant ist, oder, dass die 1888er Botschaft in ihrer Wirkung, in ihrer Folge genau das bewirkt hat, was der Spätregen, was der laute Ruf bewirkt. Nämlich, einige haben es angenommen, andere haben es abgelehnt und das war die Sichtung. Genau das fand damals statt. Das wäre exakt die Folge des treuen Zeugen. Interessant ist auch, dass wir bereits heute zwei Gruppen haben, die sich immer mehr herauskristallisieren. Die einen halten das Gesetz hoch, sie halten das Zeugnis hoch, sie halten den Glauben hoch, sie halten Christus, die Erlösung, das Evangelium hoch, sie haben die Liebe zur Wahrheit. Das heißt, sie richten ihr Leben nach Gott aus. Und dann gibt es die anderen, die sich immer mehr der Welt anpassen, die sich immer mehr der Ökumene anpassen, die Liebe betonen auf Kosten der Wahrheit, die nicht wollen, dass man irgendjemand angreift, die Lehren deswegen immer mehr, die Gott uns geschenkt hat, zurückhalten. Und sie richten sich nach der Welt aus. Ihr Lieben, welche Gruppe wird wohl, wenn dann der Rat des treuen Zeuge ergeht und die Sichtung ausgesichtet, und welche Gruppe empfängt wohl den Spätregen? Dein Gewissen mag dir die Antwort darauf geben. Mein Punkt ist der, beide Gruppen sind längst formiert. Aber die Sichtung macht es dann nur sichtbar. Das ist die Sichtung. Es findet längst statt. Die Aufrichtigen, die davon abgehalten wurden, die Wahrheit zu hören, schreibt sie weiter, greifen nun nach der Wahrheit. Alle Furcht vor den Verwandten war dahin. Ich fragte, wodurch diese Veränderung zustande gebracht wurde. Der Engel antwortete mir, es ist der Spätregen. Das heißt, wir haben zuerst die Sichtung. Dann folgt der Spätregen, der Kraft verleiht dem lauten Ruf, welches ist die Botschaft. Und das dominierende Thema wird dann in dieser Zeit sein, lass ich mich von Gott retten? Schlage ich mich auf Gottes Seite oder nicht? Bisher, nach diesem Zitat, war es so, dass viele Menschen sich von der Nachfolge haben abbringen lassen und verhindern lassen. Das mag die Familie sein. Das können die größten Anfechtungen innerhalb der Familie sein. Es mag der Partner sein. Es mag selbst der Beruf sein, der dich verhindert. Und du es dem Beruf gestattest, dich davon verhindern zu lassen. Es mögen selbst deine Hobbys sein, von denen du weißt, sie sind nicht im Einklang mit Gottes Willen. Es mögen irgendwelche Laster und es mögen irgendwelche Sünden in deinem Leben sein. Und trotzdem geht Gott dir weiter nach. Was für eine Gnade. Aber nun mit dem Spätregen, wo Gott dich jetzt vor eine Entscheidung stellt, du musst dich jetzt entscheiden und diese Entscheidung wird stehen bleiben. Du musst dich jetzt für einen Weg entscheiden und den auch konsequent gehen. Kann dich nichts mehr halten, sofern du dich auf Gottes Seite schlägst und sofern du, das ist die Voraussetzung, die Liebe zur Wahrheit hast. Das macht den großen Unterschied im Leben aus. Und sofern du die Liebe zu Gott hast, auch das macht den großen Unterschied aus. Das heißt, der Spätregen gibt Kraft für den lauten Ruf und aber auch Kraft zum Durchhalten für schwierige Zeiten. Wir lesen weiter. Wir sind chronologisch. Das war das Licht, was sukzessive dem Volk Gottes ab den 1850ern immer mehr geschienen ist, wo Gott ihnen immer mehr bekannt machen wollte, was für ein Werk auf sie hinzukommt. Wenn die dritte Engelsbotschaft zu einem lauten Ruf anschwillt, ist es der Spätregen, der sie belebt und ihnen Kraft gibt, wie bitte, die Zeit der Trübsal durchzustehen. Das heißt, mit dem Ende des lauten Rufes folgt das Ende der Gnadenzeit. Und das ist dann der Beginn der Trübsal. Und für diese Zeit brauchst du Kraft, weil menschlich gesehen ist es unmöglich, die Trübsal zu bestehen, durchzustehen, hindurchzukommen. Solche Zeiten, sagt die Schrift, sagt das Danielbuch, hat es so zuvor noch nie gegeben. Die Treue zu Gott bringt dann nämlich dich in den Kreis der Verfolgten. Und der Spätregen befähigt genau für diese Zeit, Gott kennt unsere Schwäche und würde Vorkehrungen für unsere Schwäche treffen und uns Kraft geben. Aber er würde auch befähigen für die Zeit der Angst in Jakob. Das war das nächste Licht, was Ellen offenbart wurde. So lesen wir, wenn die Botschaft des dritten Engels zu einem lauten Ruf anschwillt, ist es der Spätregen, welcher Gottes Volk befähigt, durch die Zeit der Angst in Jakob zu gehen. Gott hat in all diesen Bereichen längst Vorsorge getroffen, weil er wünscht, dass wir imstande sind, diesen Weg zu gehen. Und am Ende beim neuen Jerusalem herauszukommen. Jetzt gibt Gott aber weiteres Licht und sagt als nächstes, der Spätregen gibt nicht nur dafür Kraft. Er würde selbst Kraft geben für die Plagen in der Zeit der Trübsal. Auch dafür würde er befähigen. So lesen wir, Zu dieser Zeit wird der Spätregen die Heiligen zurichten, damit sie zur Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Das heißt, Gott hat Vorsorge getroffen und der Spätregen ist Gottes Vorsorge für Gottes Volk. Und deswegen beten wir ja für den Empfang des Spätregens. So heißt es, wir müssen genauso ernsthaft um die Ausgießung des Geistes beten, wie die Jünger zu Pfingsten. Ihr Lieben, tun wir das? Mit der gleichen Inbrunst? Der Herr hat indes den Himmel nicht vor uns verschlossen, sondern unser eigener Kurs der beständigen Abkehr hat uns von Gott getrennt. Das heißt, Gott erhört unsere Gebete. Das ist uns versprochen. Und Satan fürchtet unsere Gebete. Auch darüber wurden wir unterrichtet. Denn es heißt, Zitat, die Anrufung des Himmels durch den geringsten Gläubigen muss Satan mehr fürchten als Kabinettsbeschlüsse oder Vollmachten von Königen. Was für eine Aussage. Zweites Zitat, beim Anhören eines inbrünstigen Gebets erzittert Satans ganzes Gefolge. Wir wissen es nur nicht, deswegen können wir es uns nicht vorstellen. Aber Gott wird uns mal diese Dinge offenbaren, wie es war, wo wir niedergekniet sind und was sich getan hat dann hinter der verschlossenen Welt, was unsere Gebete für einen Unterschied gemacht haben und wie Gott gewirkt hat, wie Satan probiert hat, wieder einen Keil reinzubringen. Wir empfangen nicht, ist uns gesagt, weil wir nicht bitten. Ihr Lieben, Alexander der Große, er war Eroberer und er war Herrscher. Und er hatte die damals gesamte bekannte Welt erobert. Und er hatte Tränen in den Augen, als er in Asien ankam, weil es keine weiteren Länder für ihn mehr zu erobern gab. Was ist hier los? Und jedes Jahr würde dieser Alexander der Große einen Tag der Barmherzigkeit zelebrieren. Und einigen Bürgern war es dann möglich, besondere Bitten zu äußern. Und alles Erbetene würde er gewähren, denn er hätte viel Macht. Und worum haben sie gebeten, die Auserwählten? Na, sie waren natürlich anständig, sie waren gut erzogen, sie baten demütig um Nahrung, sie baten demütig um Kleidung, sie baten um nötige Medizin für mehr Gesundheit. Wie bescheiden. Eines Tages kommt jetzt ein Mann, der bat um mehr. Er bat, ihr Lieben, haltet euch fest, wie egoistisch, wie arrogant, wie eingebildet, er bat um einen großen Palast mit einem großen Festsaal, wo er seine vielen Freunde unterbringen und große Feiern mit guter Ausstattung und gutem Essen zelebrieren könnte. Und der Beamte, der diese Bitte aufnehmen sollte, war verärgert. Das ist unerhört. Das ist das Dreisteste. Noch niemand hat sowas erbeten bisher. Der König würde erzürnen. Es ist unvernünftig, was du hier für Bitten äußerst. Aber aufgrund dieses Aufruhrs, der ausgelöst wurde, hat der König um die Bitte erfahren. Und die Reaktion des Königs kommt mal her, was ist hier los? Was ist mit diesem Mann da nicht in Ordnung? Die Reaktion des Königs war, dass für die bisherigen Bitten war nie ein König nötig. Aber diese Bitte endlich mal ließ ihn erstmals als König fühlen. Denn das, was er bittet, und er ist der Erste, der das erbeten hatte, das könnte wirklich nur ich als Machthaber ihm geben. Und ihr Lieben, die unglaubliche Geschichte geht so zu Ende, die Bitte wurde stattgegeben. Was lehrt uns das über unseren Gott, der um ein Vielfaches mächtiger ist als irgendein Alexander der Große, der sogar früh sterben sollte? Wir befinden uns nun bereits in den 1880ern. Alle Zitate, die jetzt kommen, sind aus dieser Zeit. Im Jahre 1884, wie bitte? Was ist das für Licht, was Gott jetzt gibt? Verweist Ellen auf die Imitation von Gottes Werk, und zwar durch Satan. Da heißt es im Kontext von neuen Lehren, die aufkommen, Satan wühlt die Gemüter auf, falsche Interpretationen der Schrift zu geben. Einen, wie bitte, hätte das jemand für möglich gehalten, einen falschen lauten Ruf zu geben, damit die wahre Botschaft nicht den erwünschten Effekt hat, wenn sie kommt? Dies ist eines der größten Beweise dafür, dass der laute Ruf bald gehört werden wird. Das heißt, der Herold für den lauten Ruf sind neue Lehren in der Gemeinde, die aufkommen, und neue Interpretationen in der Gemeinde, die aufkommen. Wieso sind wir heute darüber so verwundert? Denn uns ist offenbart, dass es genauso, wie es heute stattfindet, wie es sich heute erfüllt, kommen musste. Es musste geschehen und es wird geschehen, weil Gott es so gesagt hat, dass es so kommen wird. Und dann der Engel aus Offenbarung 18, heißt es weiter, wird die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten. Die Adventbewegung der Jahre von 1840 bis 1844 war eine herrliche Darstellung der Kraft Gottes. Aber die gewaltige Bewegung des lauten Rufs wird dieses Ereignis um ein Vielfaches übertreffen. Das Werk wird ähnlich sein wie zur Zeit von Pfingsten. Und jetzt beschreibt sie es. Ein bisschen macht sie den Vorhang auf. Was ist damit gemeint, wie zu Pfingsten? Jetzt erklärt sie es ein wenig. Es werden aber noch viel mehr andere Szenen geschehen, um die wir nicht wissen. Weil Gott nicht alles offenbart. Er gibt uns so viel, wie nötig wären. Jetzt schreibt sie, Wunder werden gewirkt, die Kranken geheilt und Zeichen und Wunder den Gläubigen folgen. Aber auch Satan wird arbeiten durch falsche Wunder und sogar Feuer vor den Menschen vom Himmel fallen lassen. In den 1880ern wurde Ellen jetzt immer mehr in kürzester Zeit Licht über den Spätregen gegeben und auch über das Werk des lauten Rufs. Und danach würde sie jetzt sehen und dem Volk weitergeben, dass der laute Ruf weltweite Ausdehnung haben würde. Und er würde ungeahnte Kräfte offenbaren. Und er würde, was das Werk angeht, selbst die Adventbewegung der 1840er übertreffen und würde selbst Pfingsten übertreffen. Es würden Wunder gewirkt werden und es würden Kranke geheilt werden. Und jetzt die große Überraschung, sagt Ellen, dass Satan dieses Werk imitieren wird. Er wird die Erweckungen imitieren, er wird den lauten Ruf imitieren. Und jetzt das, was einfach nicht in unseren Verstand gehen möchte, er wird selbst die Wiederkunft imitieren. Das sind nur Überschriften, die uns gegeben werden. Aber wir werden erleben dürfen, was nach dieser Überschrift für Details folgen, wenn wir es miterleben. Und schon mit der Überschrift haben wir so unsere Sorge und können uns das kaum vorstellen. Warum macht Satan all das? Ellen hat es eben beschrieben, um dieses Werk, was Gott wirken möchte, zu verhindern, damit es original schwer erkennbar wird, weil er sich eine Kopie schaffen wird, die aber in die falsche Richtung führt. Satans Plan ging auf. Die Zeit ist 1885. Wir befinden uns in Healdsburg, Kalifornien. Ihr kennt diesen Ort bereits. Wir hatten dieses Treffen betrachtet. Und das, was dort geschah, war, dass die Brüder den Spätregen nicht erkannten. Warum? Weil das, was die Brüder wahrnahmen, was in Wirklichkeit der Spätregen war und der Beginn des Spätregens, waren für sie seltsame Szenen. Sie nahmen einen seltsamen Geist nach eigener Bekundung wahr. Und dieser Geist war den Brüdern fremd. Und daher bekämpften sie das, was ihnen nicht vertraut war, und sie erkannten darin nichts als Fanatismus. Und jetzt Ellen, sie würde sich in Europa befinden, im Jahre 1885, würde sie aus Schweden schreiben. Und es heißt, Brüder, es ist höchste Zeit, dass solche Erweckungen wie vor kurzem in der Gemeinde in Healdsburg geschehen. Wie bitte? In jeder Gemeinde geschehen. Wenn dies nicht geschieht, kann die Gemeinde nicht darauf vorbereitet werden, den Spätregen zu empfangen. Das wäre die Vorbereitung, der Vorläufer des Spätregens. Wo auch immer dieses Werk geschieht, wird die Macht Satans zu spüren sein und Neid, Eifersucht, böse Unterstellungen werden folgen. Der Geist für die Brüder war Fanatismus. Aber der Geist für Ellen war, das sind die Erweckungen, die dem Spätregen vorausgehen. Das ist Gottes Werk. Ihr Lieben, warum braucht es denn Erweckungen überhaupt? Wieso gehen wir nicht gleich in den Spätregen hinein? Wieso müssen die Erweckungen dem vorausgehen? Ellen sagt, heute ist ein großer Teil derer, die unsere Versammlungen besuchen, tot. Das Zitat ist vorbei. Was für eine Aussage. Deswegen braucht es Erweckung, weil er uns zu Leben verhelfen möchte. Wenn es kein Leben vorher gibt, was uns eingehaucht wird, wie Adam Leben eingehaucht werden musste, können wir kein Leben auf der neuen Erde haben. Deswegen möchte Gott vorher diese Erweckungen schenken. Und dann heißt es hier weiter, bemerkenswerte Bekundungen des Geistes Gottes werden unserer Gemeinde beobachtet werden, wenn wir das Volk Gottes sind. Und meine Brüder mögen dann wohl aufstehen und in ihrem Bestreben, dass alles nach ihren Vorstellungen läuft, dem Werke Gottes wehren und es verbieten. Ihr Lieben, wo sind heute diese Bekundungen? Wir leben am Ende, aber die Bekundungen scheinen so weit entfernt zu sein. In Bezug zu den Erweckungen in Healdsburg bin ich nicht in Übereinstimmung mit euch, liebe Brüder. Ich streite ja nicht ab, dass es hier und da auch mal ein paar Fanatiker gibt. Aber wenn ihr in der Zukunft den gleichen Kurs verfolgt, könnt ihr gewiss sein, dass ihr das Werk des Spätregens bekämpfen werdet, da ihr zu dieser Zeit meint, Fanatismus zu sehen. Das soll uns heute warnen, weil genau so wird es sein. Ähnliche Szenen wurden selbst in New York auf dem Camp Meeting beobachtet. Und wer war besorgt? Die Brüder. Und unter den Brüdern vor allem Butler. Also hat Butler sogar Maßnahmen eingeleitet gegen diese Geschehnisse, weil es war ihnen nicht ganz geheuer, was sie dort beobachtet haben. Unvorstellbar. Der Spätregen wurde von ihnen nicht erkannt. Und deswegen haben sie ihn bekämpft. Gottes Volk, wie weit ist es gekommen, bekämpft den Spätregen. Wenn sie es nicht schreiben würde und wenn es nicht schon mal in der Miniatur passiert wäre, wir würden es uns nicht in den kühnsten Träumen ausmalen können, dass es passieren könnte. Christus wurde bekämpft, weil sie den Messias nicht erkannt haben. Der Spätregen wurde und wird erneut bekämpft, weil sie den Heiligen Geist, Christi Repräsentant, nicht erkannt haben und nicht erkennen werden. Deswegen trifft den Heiligen Geist das gleiche Schicksal wie Christus. Wir lesen weiter. Sollte es die Arbeit der Prediger sein, diesem Werk zu wehren und zu sagen, dass das nicht das Werk Gottes ist, wenn ihr so verfahrt, sagt sie jetzt. Wenn Gott wirkt, dann seid versichert, dass Erweckungen sehr rar sein werden. Wenn der Geist Gottes kommt, wird es als Fanatismus erklärt werden, wie in den Tagen zu Pfingsten. Stimmt, genau so war es auch zu Pfingsten. Es war genau das Gleiche. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das war ihr Licht in den 1880ern. Der Frühregen blieb unbemerkt von Gottes bekenntlichem Volk. Und die Juden, die gemerkt haben, irgendwas läuft da nicht ganz normal, irgendwas läuft da aus dem Ruder, haben gemeint, das muss der Wein sein. Sie sind voll des süßen Weines. Der Spätregen wird genauso unbemerkt geschehen von Gottes Volk, von vielen innerhalb von Gottes Gemeinde. Und die Adventisten werden darin und dahinter Fanatismus sehen. Jetzt musste erstmal Petrus kommen und den Juden sagen, sie ermahnen, sie sind gar nicht berauscht. Die haben die Flasche schon seit Jahren nicht mehr angetastet und angesehen. Die wissen gar nicht mehr, wie sich so ein Promillepegel anfühlt. Jetzt musste Ellen kommen und den Adventisten sagen und sie ermahnen, es ist gar kein Fanatismus. Eure Einschätzung ist falsch. Sie werden Gottes Werk auch nicht erkennen, was kommt nach dem Spätregen, wenn der laute Ruf des dritten Engels ertönt. Selbst dann nicht, den Spätregen nicht, den lauten Ruf nicht. Wenn das Licht scheint, das die Erde erleuchten soll, dann werden sie das Werk nach ihren kurzsichtigen Ansichten zu binden versuchen. Ihr Lieben, all das hat sich vor 1888 abgespielt. Und all das hat sie vor 1888 geschrieben, weil Gott seine Warnungen just in time geben würde. Das Licht, was Ellen empfing, war, dass, wenn Gott anfängt zu wirken, der Mensch es anfangen wird zu bekämpfen. Ellen in den 1880ern sagte, der Spätregen und der laute Ruf, sie werden nicht erkannt werden, wenn sie kommen werden, wenn die Weltzeituhr die Stunde geschlagen hat. Jeder Leiter hätte gesagt, komplett unmöglich, das kann nicht sein. Aber was ist eigentlich geschehen in Healdsburg und New York? Wir wissen, es war das Wirken Gottes und wir wissen, da waren die Brüder, die Leiter, die darin Fanatismus und eine Gefahr gesehen haben, die bekämpft werden müsste. Aber was war es denn ganz genau, was geschehen ist letztlich? Ihr Lieben, das Gleiche, was 1901 geschehen wäre. Das dritte Mal verweise ich auf das Jahr 1901. Was geschah 1901? Sie sah es ja in Vision. Sie wären, wenn sie Gottes Werk hätten laufen lassen, aufeinander zugegangen. Sie hätten Fehler bekannt. Sie hätten einander ihre fehlende Liebe bekannt. Sie hätten um Vergebung gebeten. Sie hätten Bekenntnisse abgelegt. Und dann sagt Ellen, als sie zwei Jahre später es in Vision sah, wie es gewesen wäre, nach Gottes Willen, wenn sich Gottes Willen durchgesetzt hätte, aber hat es nicht, dass der Geist des Bekenntnisses, Zitat Ende, zu spüren war. Und weiter, keiner schien zu stolz für Bekenntnisse. Und dann, als sie aus der Vision gekommen ist, 1903, sagt sie, so sagt der Engel, so hätte es sein können. Der Herr wartete darauf, all dies für sein Volk zu tun. Und dann sagt Ellen, Zitat, wenn dieses Werk vollrichtet worden wäre, wie bitte? Dann wäre es zu einer der größten Erweckungen seit Pfingsten gekommen. Selbst im Jahre 1901. Und das, was haben wir gesagt, war schon Plan XY. Davor hat es Gott ja auch immer wieder schon probiert. Selbst auch hier in Healdsburg, in New York. Genau das war es, was geschehen war, was die Brüder als Gefahr empfanden. Lasst mich euch sagen, dass der Herr in diesem letzten Werk auf eine Art und Weise wirken wird, die sich sehr von der gewöhnlichen Ordnung der Dinge und menschlichen Planen unterscheidet. Es wird solche unter uns geben, die immer danach trachten, Gottes Werk zu beherrschen. Ihr Lieben, diese Aussage kennen wir mittlerweile in- und auswendig. Aber das ist der Kontext, im Kontext des Spätregens. Diese Zeilen waren prophetisch. Sie erfüllen sich in unserer Zeit. Diese Zeilen waren aber auch rückblickend historisch, weil sie sich in Healdsburg, weil sie sich in New York erfüllt haben. Das heißt, Gott weicht von der gewöhnlichen Ordnung der Dinge ab und er weicht vom menschlichen Planen ab. Und selbst der Abschluss des Werkes ist uns offenbart, wird komplett anders sein als erwartet. So heißt es, Gott wird Mittel und Wege benutzen, die erkennen lassen, dass er die Züge selbst in die Hand genommen hat. Die Arbeiter werden über die Einfachheit der von ihm benutzten Mittel, um sein Werk zum Abschluss zu bringen, überrascht sein. Sie werden überrascht sein, weil Gott von der gewöhnlichen Ordnung abweicht und von der Einfachheit der benutzten Mittel Gottes. Der Punkt ist der, warum schreibt Ellen denn das? In den 1880ern. Na, weil die Erfüllung in Kürze bevorstand. Der dritte Engel, schreibt sie nämlich, stellt unsere Arbeit dar. Bald wird er mit lauter Stimme vernommen. Das schreibt sie 1886. Glauben wir das, wenn sie das so sagt? Mit großer Sehnsucht freue ich mich auf den Tag, wenn sich die Ereignisse zu Pfingsten mit noch größerer Kraft wiederholen werden. Zwei Jahre vor Minneapolis schreibt sie, bald wird der laute Ruf vernommen. Mein Begleiter hatte mir einiges zu sagen. Er sagte, dass die Gemeinde die Kraft Christi bräuchte. Wie schön ausgedrückt. Statt auf all die Fehler hinzuweisen, Ihr braucht die Kraft Christi. Ich sorge mich um eure Nöte. Öffnet euch einfach nur dafür. Eine Zeit der Prüfung steht uns bevor. Und genau dafür musste die Gemeinde vorbereitet sein. Und der Zustand der Gemeinde, weswegen diese Kraft Christi und die Erweckung nötig wäre, wurde ihr in der Schweiz gezeigt. Vor 2 Jahren, als ich in der Schweiz war, sprach eine Stimme zu mir: Folge mir. Mir war so, als würde ich aufgestanden sein und folgte meinem Begleiter. Es schien mir, als würde ich im Tabernakel in Battle Creek sein. Mein Begleiter sprach zu mir: Der Geist Gottes hatte keinen kontrollierenden Einfluss. Der Geist, von dem die Pharisäer getrieben waren, ist auch unter dieses Volk gekommen. Ihr Lieben, sehr bedenklich, wenn der Geist Gottes auf das Volk Gottes keinen kontrollierenden Einfluss mehr hat. Ja, wer kontrolliert sie denn dann? Das wollen wir gar nicht logisch zu Ende denken. Wir beenden diesen Gedankengang jetzt mal ganz schnell. Und weiter heißt es, mir wurde mitgeteilt, dass eine große geistliche Erweckung unter den Brüdern mit leitenden Stellungen vonnötig sei. Das wäre Gottes Lösung und nicht die ganzen anderen Ersatzlösungen, die uns auch von Geschwistern propagiert werden. Weiter sprach er, es sind nur wenige, die wirklich die dritte Engelsbotschaft verstehen. Wie wenige verstehen diese Botschaft in seiner wahren Bedeutung? Das heißt, eine Erweckung wäre nötig wegen dem Abfall. Und wenn wir deswegen bis heute um Erweckung beten, dann anerkennen wir eigentlich damit unseren Abfall. Denn die Erweckung ist ja die Antwort auf unseren Abfall. Ihnen fehlte die Kraft und ihnen fehlte das Verständnis von der gegenwärtigen Wahrheit. Mein Begleiter sagte, es wird noch viel Licht von dem Gesetz Gottes und dem Evangelium hervorscheinen. Diese Botschaft wird die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten. Ja, Evangelium und Gesetz Gottes. Das abschließende Werk der dritten Engelsbotschaft wird die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit an alle Orte senden. Warum sagt der Geist Gottes vor 1888 all diese Dinge? Auch was die Botschaft denn des lauten Rufs wäre, nämlich Sonne der Gerechtigkeit. Die Brüder verstanden nicht die dritte Engelsbotschaft. Und deswegen würde ihnen die Botschaft von anderen, die sie verstehen sollten, nach Gottes Gnade verkündigt werden. Und diese anderen waren Jones und Wegener. Und ihre Aufgabe von den Leitern, die Aufgabe von den Brüdern, war lediglich zu hören, zu erkennen, anzunehmen und dann zu verkündigen. Gott machte ihnen die Prüfung leicht, weil egal wie weit sie entfernt waren, die Brüder und die Leiter, von der Wahrheit, er sie trotzdem erretten wollte. Ihr braucht mehr Licht, heißt es weiter. Mir wurde gezeigt, dass Jesus uns kostbare alte Wahrheiten in neuem Licht präsentieren wird. Aber dieses Licht muss in einer Weise empfangen werden, in der der Herr es euch sendet. Dieses Licht wird vielleicht nicht in der Weise kommen, wie ihr es geplant habt. Sie sagt es immer wieder, weil das der entscheidende Punkt ist. Es kommt anders als gedacht. Wie war es? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Das wurde alles Ell mitgeteilt. 2 Jahre vor der Generalkonferenz in Minneapolis. Und dazu hat Gott eigens, wir würden es ja gar nicht wissen, wenn es Gott uns nicht offenbart hat, hat Gott eigens einen Engel gesandt, um es zu offenbaren. Und der Engel hat gesprochen, das hat er gesprochen, was wir gerade gelesen haben. Und der Engel sprach, der Geist Gottes hatte keinen kontrollierenden Einfluss auf sie. Eine geistliche Erweckung wäre nötig. Die dritte Engelsbotschaft in ihrer wahren Bedeutung wurde nicht verstanden. Das Licht kommt anders als erwartet. Diese 4 Punkte hat der Geist Gottes offenbart. Siehe das Zitat. Und nun kommen wir ins Jahr 1887. Es geht weiter. Gott gibt mehr Licht. Gott wüsste, wie viele Monate noch wären bis zum beabsichtigten Spätregen und bis zum beabsichtigten lauten Ruf. Also würde er das Volk vorbereiten. Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte Bedürfnis. Wir müssen uns ernsthaft darum bemühen, die Segnungen Gottes zu empfangen. Ja, wir dürfen uns bemühen, weil wir noch nicht bereit sind, ihn zu empfangen. Wie sachlich, wie nüchtern ausgedrückt, ohne Angriffe. Bemühen, wir sind noch nicht bereit dafür. Und jetzt sagt sie weiter, auch das wäre prophetisch. Wenn Gott Licht gibt, weil dieses Licht benötigt werden würde, schreibt sie weiter von innen. Warum sagt sie das jetzt, ein Jahr vorher? Von innen haben wir sehr viel mehr zu befürchten als von außen. Hätte jeder erneut gesagt, niemals. Von außen hast du mehr zu befürchten, doch niemals von innen. Aber genau das sagte der Geist Gottes. 1887 sah sie, dass sie nicht bereit wären für den Spätregen. Warum? Weil die Erweckung ausblieb. Gott wollte sie ja laufend erwecken, zur Umkehr zu bewegen. Und sie sah, dass von innen mehr zu befürchten wäre als von außen, und zwar erneut im Kontext des Spätregens. Das heißt, der Spätregen damit würde nicht von außen verhindert werden. Die Welt, die Machthaber, die Präsidenten, die Regierungen, alle die, die irgendeine Agenda verfolgen, können den Spätregen nicht verhindern. Der Spätregen, sah sie hier, würde, wenn dann, von innen behindert werden. Es gibt nichts, das Satan mehr fürchtet, als wenn Gottes Volk den Weg frei machen würde, damit der Herr seinen Geist ausgießen könnte. Und dann im Kontext mit Erweckungen schreibt sie, wenn der Weg für den Geist Gottes bereit ist, dann wird der Segen kommen. 1887. Das Thema weiterhin ist die Ausgießung des Geistes. Also gefühlt schreibt sie jetzt nur noch von diesem Spätregen, als gäbe es keine anderen Themen. Und sie sagt, dass Satan diese Ausgießung des Geistes Gottes fürchtet. Ist das der Grund, warum es bis heute verhindert wurde? Weil Satan Angst davor hat und deswegen alles tut, um ihn abzuwenden? Und erneut sagt sie, die Voraussetzung für diese Ausgießung ist und sind Erweckungen. 2 Monate später, die Einschläge werden immer dichter, schreibt sie, niemand wird in die Stadt Gottes eintreten, wenn er etwas an sich trägt, das ihn verunreinigt. Wir müssen bereit werden für den Spätregen. Gottes Anliegen war, bereit zu sein für den Spätregen. Warum? Weil das nationale Sonntagsgesetz bereits vor der Tür stand. Und wie wäre es mit dem Sonntagsgesetz ausgegangen, was damals verhindert wurde, wenn sie bereit gewesen wären? Die Geschichte wäre ganz anders verlaufen. Ist uns das bewusst? 1887 kehrte Ellen aus Europa zurück. Genau zur richtigen Zeit. Weil Gott wüsste, er bräuchte Ellen in Battle Creek und nicht in Europa. Auch nicht in Australien, aber dazu, das kommt später erst. Damit sie anwesend wäre auf der Generalkonferenz. Und im August 1888 schreibt sie jetzt über die Bedeutung der GK, die bald anbrechen würde. Und zwar in einem Rundschreiben an die Geschwister, die sich dann dort versammeln würden. Da heißt es, wir sind davon überzeugt, dass dieses Treffen in Minneapolis das wichtigste Treffen sein wird, das wir jemals besucht haben. Erneut weiß der Bote Gottes, was er schreibt. Das Wichtigste? Das kannst du nicht mehr steigern. Ihr solltet darum bitten, dass sein Geist auf euch herabkommt, wie er auf die Jünger herabkam, als sie zu Pfingsten zusammenkamen. Das sollten sie tun. Lasst uns ernst nehmen, wenn der Bote Gottes uns was sagt. Das ist nicht zur Belustigung oder zur Beschäftigungstherapie. Gottes Geist denkt sich was dabei, wenn er uns diese Dinge sagt. Und dann nennt sie die Voraussetzung für ein zweites Pfingsten. Denn sie sagt, dennoch kränkt es den Geist Gottes, wenn ihr Schlechtes von dem anderen vermutet. Wie bitte? Dadurch wird der Geist Gottes gekränkt, dass du schlecht über deinen Bruder oder deine Schwester denkst? Die Voraussetzung daher für den Empfang von Gottes Geist sind nicht schlecht voneinander zu denken. Ihr Lieben, wir hätten uns das viel komplizierter vorgestellt. Und der Geist der Jünger würde zu Pfingsten offenbart werden. Was war nochmal der Geist der Jünger zu Pfingsten? Vom Frühregen denken wir an Pfingsten. Die Schrift sagt, alle waren stets einmütig beieinander im Gebet. Das wäre die Voraussetzung, damit der Geist Gottes kommen kann. Nicht schlecht denken, einmütig sein untereinander. Das heißt, durch Streit in der Gemeinde ist Satan imstande, nach den Gesetzen, die diese Welt im Verborgenen regieren, den Spätregen zu verhindern. Wir hinterfragen häufig gar nicht, warum gewisse Dinge in der Gemeinde so sind, wie sie sind. Aber Satan weiß ganz genau, wie er es führen muss, damit der Spätregen verhindert wird. Und er noch ein paar weitere Jahrzehnte regieren kann als Gott dieser Welt auf dieser Welt. Er will nicht seinem Untergang entgegengehen. Also lechzt er sich nach jedem Moment Verlängerung, bis es zu seinem Urteil kommt. Und deswegen gab es auch damals so viel Zwietracht im Vorfeld vor Minneapolis. Weil dadurch der Spätregen abgewendet werden würde. Und Satan kennt ganz genau diese Gesetze von Gott. Und sie wird dann aber noch genauer. Jesus kann nicht zu euch sagen, Friede sei mit euch, bis jeder Streit und Zwietracht und Eifersucht und üble Nachrede beendet ist. Sie waren nicht imstande, den Verlust zu erkennen, den sie hätten, wenn sie ihre Herzen weiter verschließen würden. Das heißt, die Gründe für das Versagen des Spätregens sind unser Charakter, sind unser Umgang miteinander, ist unser Verhalten zueinander. Wie erstaunlich, dass der Himmel genau darauf achtet. Aber wir üben ja hier im Kleinen, in der Miniatur, für das Original im Himmel. Ja, wenn es im Kleinen nicht klappt, dann brauche dieses Volk doch gar nicht mitnehmen. Erstmal müssten sie ihre Hausaufgaben machen, einander vertragen. Das heißt, der Grund für die Verzögerung wäre damit laut Offenbarung Gottes Volk, der Mensch und nicht Gott. Bis heute wird der Spätregen abgehalten durch Streit, Zwietracht, Eifersucht, üble Nachrede, denn genau das ist Gottes Fehlerbeschreibung. Ihr Lieben, würde das Rundschreiben irgendetwas bewegen? Auch darüber empfingen sie Licht. So heißt es, ich wurde hinsichtlich der vielen Übel unterwiesen, die bei uns eingekehrt sind, während ich in Europa war. Auch wurde mir mitgeteilt, dass das Zeugnis, das Gott mir gegeben hat, nicht angenommen werden würde. Der Böse war fest entschlossen, dem Volke Gottes das für sie vorgesehene Licht vorzuenthalten. Das war die Einschätzung des Himmels. Das Zeugnis würde nicht angenommen werden. Aber Ellen wird dann noch konkreter, wodurch nämlich der Spätregen verhindert werden würde, und dazu würde sie eine Vision erhalten. Da heißt es, ich war in einer Versammlung als, wie bitte, ein Mann mit edler und erhabener Gestalt den Raum betrat und auf das Podium ging und etwas ausrollte, das aussah wie mehrere lange aneinander befestigte Blätter. Als er die Seiten blätterte, sausten seine Augen über die Versammlung. Als er sie umblätterte, konnte ich sehen, was auf ihnen geschrieben stand. Darauf waren Sünden jeder Art, Selbstsucht, Eifersucht, Stolz, Neid, böse Verdächtigungen, Heuchelei, Zuchtlosigkeit, Hass und Mord in ihren Herzen, aufgrund ihrer Eifersucht. Diese Sünden waren gerade, wie bitte, unter den Predigern und unter dem Volk vertreten. Dann sprach eine Stimme, dass die Zeit gekommen sei, in der ganze Himmel für die Einwohner der Erde in Bewegung ist. Und später heißt es sogar noch, dass der Tempel gemessen werden sollte. Das war die Diagnose des Himmels. Das war also der Grund für das Ausbleiben des Spätregens und der Grund für die Verzögerung des Werkes. Gott hat ihr eigens eine Vision gegeben, um es ihr zu zeigen, damit sie ganz genau sehen würde, was der Grund ist. Sonst würden wir es bis heute nicht wissen, würden vielleicht denken, na, Gott ist noch nicht gekommen, weil er zu beschäftigt ist. In dieser Zeit war der ganze Himmel in Bewegung. Wie sieht es heute aus? Ruht der Himmel heute? Es wurden Namen, sah sie in Vision weiter, aus dem Buch des Lebens ausgetilgt. Sie hatten Licht und Wissen, aber sie erfuhren niemals die umwandelnde Gnade Christi. Sie hatten niemals eine lebendige Beziehung zu Christus. Unser Leben wird geprüft. Und wir leben in dieser Zeit der Prüfung. Und wenn das Bekenntnis nicht mit dem Leben übereinstimmt, dann werden die Namen gestrichen. Und dieses Werk ist es, was gerade jetzt geschieht, seit ihrer Zeit bis in unsere heutige Zeit. Und nur weil wir es nicht mehr predigen, weil wir uns das Ungemütliche aussparen wollen, heißt nicht, dass das Werk, weil Gott hat es doch beschlossen und macht es auch so, nicht etwa stattfinden würde. Das heißt, unser seichtes Evangelium mag uns auf dieser Erde einige friedliche Jahre bescheren, aber sie werden zu einem bösen Erwachen später folgen und führen. Das heißt, mit anderen Worten, der Engel sagt ihr, wir müssen sein, was wir bekennen, fertig aus. Und wir wissen alle, wie es richtig ist zu predigen, was das Richtige ist zu tun. Aber das umzusetzen. Vor einer Woche meinte mein Sohn, er ist Astronaut. Und seitdem, zumindest nach eigener Angabe, schwebt er regelmäßig durchs Zimmer. Das heißt, er bekennt, Astronaut zu sein. Vorgestern meinte er, er sei Gepard. Danach, zumindest nach eigener Aussage, rast er mit 120 Stundenkilometer durch die Wohnung. Er ist an mir vorbei gerauscht und gesaust. Das heißt, er bekennt, Gepard zu sein. Das würde mich korrigieren. Papa, das heißt Gepard, Entschuldigung. Jeden Freitag sagt mein Sohn, er ist Feuerwehrmann. Und dann kommt die volle Schutzausrüstung zum Einsatz. Er wird mit der Sprühflasche, in der Wasser drin ist, ausgerüstet und würde daraufhin offiziell die Brände löschen, aber inoffiziell der Mama helfen, die Spiegel sauber zu putzen. Er bekennt, Feuerwehrmann zu sein, aber er ist mein Sohn. Vor Gott zählt, was wir wirklich sind. Alles andere ist eine Traumwelt oder kindliche Fantasie. Wie schön, dass Sie diese Fantasie noch haben können. Selbst die Satanisten lesen die Bibel und singen christliche Lieder, um dabei Gott zu verspotten. Wir müssen zu etwas mehr kommen. Wir müssen sein, was wir predigen. Wir befinden uns nun im September 1888. Weiterhin richtet sie die Aufrufe an die Brüder, weil Gott wusste, der Himmel wusste, was davon alles abhängig ist. Ich wusste, dass der Herr seine Macht bekunden würde. Wie bitte? Sie wusste es? Also drängte mich der Geist Gottes dazu, eindringliche Aufrufe an meine Brüder zu machen, welche die Rocky Mountains überqueren würden, um der Generalkonferenz in Minneapolis beizuwohnen. Ich drängte sie dazu, sich vor Gott zu demütigen, um mit seinem Heiligen Geist getauft zu werden. Das gab sie ihnen mit, den anreisenden Delegaten. Dann war der 10. Oktober, der Beginn der Predigerversammlung in Minneapolis. Am zweiten Tag sprach Ellen und verband Minneapolis jetzt auf einmal mit dem Spätregen. Arnold, was ist hier los? Wenn wir des Heiligen Geistes, sagte sie dort, jemals bedurften, dann ist es jetzt zu dieser Zeit. Wir werden vorbereitet sein für das, was über die Erde kommen wird. Wenn der Geist Gottes mit uns arbeitet, werden wir herausgerufen, das Thema der Reue und Vergebung in seinem wahren Licht darzustellen. Was sagt sie? Wenn wir des Heiligen Geistes jemals bedurften, sie sagt, dann ist es jetzt. Und wir sollten vorbereitet sein für das, was über die Erde kommt. Hätten wir ihre Worte ernst genommen? Ihr Thema war der Spätregen. Ihr Thema war die Botschaft des Spätregens. Ihr Thema war Reue, Vergebung in wahrem Licht. Diese Botschaft wäre das Evangelium Christi. Denn davon spricht sie als nächstes. Es obliegt uns, das Evangelium Christi zu verkündigen. Und dann schreibt sie im Kontext der Gerechtigkeit Christi, wir möchten Christus ganz. Die Taufe des Heiligen Geistes wird auf uns genau, wie bitte, zu diesem Treffen herabkommen, wenn wir dies so wünschen. Wir wollen den Geist Gottes, hier und jetzt. Wir brauchen die Kraft Gottes. Die Botschaft des Spätregens war die Gerechtigkeit Christi. Also Gott versuchte sie mit anderen Worten zu sensibilisieren. Und 4 Tage nach Beginn der Predigerversammlung sagte sie im Kontext zum Wirken des Geistes Gottes, sofern der Herr nicht ein Banner gegen den Feind errichten wird, werden die Auswirkungen dieses Treffens bis in die Ewigkeit hineinreichen. Der Herr hat mir gezeigt, dass Männer in verantwortlichen Positionen sich direkt dem Wirken Gottes in den Weg stellen, da sie meinen, dass die Arbeit in einer Weise getan und der Segen in einer Weise kommen muss, wie sie es bestimmt haben. Ellen spricht über das Wirken des Geistes Gottes und dass dieser Segen anders kommt, als wie sie es bestimmt haben. Dann ist der 15. Oktober. Erneut wendet sich Ellen an die Geschwister. Und zwar diesmal in einer Ansprache. Ich weiß, sagt sie zu diesen Geschwistern, dass der ganze Himmel zu unserem Befehl steht. Wie werden wir in der Zeit des Spätregens dastehen? Wer erwartet Anteil an der ersten Auferstehung zu haben? Und jetzt sagt sie, mit anderen Worten, wenn es so weitergeht wie bisher und ihr die Warnungen missachtet, ihr werdet enttäuscht werden an diesem Tag. Ihr Thema war weiterhin der Spätregen. Aber das Thema der Brüder war, die Glaubenssäulen zu verteidigen. Und da die Brüder nicht hören wollten, würde sie weiter zu ihnen sprechen, von vorne. Und da sagt sie, wir verlieren in großem Maße den Segen, den wir durch dieses Treffen hätten empfangen können. Und dies wird einen ewigen Verlust bedeuten. Es gibt viele Dinge, die wir nicht fassen, da wir weit hinter unseren Privilegien verweilen. Das heißt, Gott plante den Segen ein, aber sie verloren den Segen. Die Jünger waren mit ihren eigenen Themen beschäftigt. Und zwar der Rangfolge in dem Reich, was Christi über das Joch der Römer aufrichten würde. Deswegen waren sie taub für die Worte Christi. Die Brüder waren auch 1888 mit ihren eigenen Themen beschäftigt, nämlich mit diesen Newcomern, die ihnen jetzt den Platz streitig machen würden, die sowieso im Irrtum waren. Deswegen waren sie erneut taub für Gottes Offenbarungen. Es besteht die große Notwendigkeit, sich vor Gott zu demütigen, damit sein Heiliger Geist auf uns herabkommen kann. Das war Gottes Plan, dass sein Geist herabkommen sollte. Aber dazu wäre Demut nötig. Aber mit der Demut hatte Luzifer schon im Himmel so seine Probleme. Und die Geschwister auch. Möge Gott uns helfen, dass sein Geist sich unter uns manifestieren möge. Wir sollten nicht darauf warten, den Segen und die Segnungen des Himmels zu empfangen, wenn wir nach Hause gehen. Dann sagt sie weiter, solche, die schon lange im Werk arbeiten, sind viel zu genügsam gewesen, darauf zu warten, dass die Schauer des Spätregens sie erwecken. Und dann war es Zeit für die Generalkonferenz. Wegener würde hier die Gerechtigkeit Christi, von der hat Ellen auch schon zuvor gesprochen, predigen. Und niemand würde dem, was er da predigt, ist doch die alte Leier, das kennen wir doch schon, haben wir doch schon immer verkündigt, viel Bedeutung beimessen. Und dann sagt Ellen, ich möchte euch nun mitteilen, welche schreckliche Sache es ist, wenn ihr das Licht, das Gott gegeben hat, zurückweist. Gott wird seinen Geist zu... Wie bitte? Geht das? Sie sagt es hier mit Beginn der GK. Gott wird seinen Geist zurückziehen, wenn seine Wahrheit nicht akzeptiert wird. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir alles. Das heißt, vom Empfang dieser Botschaft, die von diesem Wegener verkündigt wurde, wäre der Empfang des Spätregens abhängig. Aber die Brüder als nächstes würden einen Beschlussversuch vornehmen und danach würden sie Wegener abhalten wollen, seine Lehren in den adventistischen Einrichtungen zu verkündigen. Und Ellen schreibt über diesen Beschlussversuch. Ich konnte es nicht zulassen, dass dieser Beschluss verabschiedet würde. Denn wenn sich Gottes Volk dem Ende der Weltgeschichte nähert, würde es besonderes Licht für sie geben. Und dann im Kontext mit dem anderen Engel, es wäre für uns unmöglich anzugeben, wie dieses Licht von diesem anderen Engel, Offenbarung 18, dieses zusätzliche Licht kommen würde. Es mag vielleicht in einer völlig unerwarteten Weise kommen, in einer Weise, die nicht mit den Ideen übereinstimmt, die viele angenommen haben. Verstehen wir, was Ellen gerade sagt? Die Brüder wollen Wegeners Lehren vor den Einrichtungen fernhalten. Und was macht Ellen? Sie spricht über den lauten Ruf, weil sie was ganz anderes hinter dieser Botschaft gesehen hat als die Brüder. Wenn der Geist erst einmal auf sture Opposition dem gegebenen Licht gegenübergestellt ist, ist es schwierig, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen, selbst unter den überzeugendsten Beweisen wie auf dieser Konferenz. Gott wird seine Kraft nicht offenbaren können. Oh, wie sehr benötigen wir die Taufe des Heiligen Geistes. Sie benötigten die Taufe des Heiligen Geistes. Und Gott beabsichtigte, es passte eins zu eins zusammen, wie Topf und Deckel. Und Gott beabsichtigte, seine Kraft zu offenbaren. Das haben wir gerade gelesen. Und von vorne sprach Ellen dann über dieses neue Licht, das sie erkannte, das sie probiert haben zu verwehren und zu verbieten. Und daraufhin sind dann einige danach zu ihr gekommen und haben das Gespräch gesucht. Man kam mit Fragen an mich heran: Schwester White, glaubst du, dass der Herr neues und zusätzliches Licht für uns als Volk hat? Ich antwortete: ganz gewiss, ganz bestimmt. Und was war jetzt die Reaktion dieser sich erkundigenden Brüder? Alle Versammelten dieses Treffens hatten die Gelegenheit, sich auf die Seite der Wahrheit zu stellen, indem sie den Heiligen Geist empfangen hätten, welcher von Gott im reichen Maße gesandt war. Und jetzt die Antwort: die Manifestation des Heiligen Geistes wurde, und sie hat es ja schon Jahre vorher angekündigt, und jetzt geschah es genauso, wie sie es angekündigt hat, wurde als Fanatismus wahrgenommen. Also Gott gab den Heiligen Geist im reichen Maße, weil er wusste, wir brauchen ihn im reichen Maße. Aber die Brüder haben ihn nicht mal erkannt. Die Brüder waren blind für die Botschaft, die wollten sie aus den Einrichtungen fernhalten, per Beschluss verbieten. Und sie waren blind für die Auswirkungen des Spätregens. Sofern nicht jede Seele seine Sünde bereuen sollte, werden sie mit ihrer ungeheiligten Unabhängigkeit, welche, wie bitte, eine Kränkung des Geistes Gottes darstellt, in Finsternis wandeln. Sie wollen nicht, dass Gott seinen Geist und seine Kraft manifestiert. Ihr Bekenntnis war: sie warten auf die Ausgießung des Spätrings. Natürlich, sie hätten sich alle gemeldet. Wer wartet auf den Spätring? Alle hätten beide Hände hoch und auch die Füße hoch gestreckt. Aber in Wahrheit, die Realität, das praktische Leben sah so aus, dass sie den Spätregen zurückgewiesen haben. Aber genau von dieser Entscheidung hing ihr ewiges Leben ab. Denn hier heißt es: von diesem Treffen, und die Ewigkeit wird es mal offenbaren, werden Entscheidungen hervorgehen, die zum Leben oder zum Tode sein werden. Geistlicher Stolz und Selbstsicherheit verschließen die Tür, sodass Jesus und die Kraft seines Heiligen Geistes nicht aufgenommen werden. Das heißt, der Geist Gottes, ihr seht es hier, wenn wir die Zitate hintereinander betrachtet haben, bis ins Jahr 1888, zeigen, dass Gott den Spätregen geben wollte, und zwar zur Zeit der GK 1888, aber sie diesen Geist Gottes nicht zugelassen haben. Das heißt, das, was sich aufgebaut hat, würde letztlich verpuffen, weil der Mensch nicht wollte. Und Ellen, weil das so eine wichtige Sache wäre, können wir den Spätregen zurückweisen? Und hatten sie ihn damals zurückgewiesen, würde es nochmals bestätigen. Denn sie sagt: wenn Christus im Herzen thront, wird man mehr Zeit im Gebet verbringen, daran kannst du dich prüfen, als mit Scherzen und leichten Reden oder in dem gegenseitigen Bestärken darin, den Botschaften, die von Gott gesandt wurden, zu widerstehen. Ich wurde dazu genötigt, ihnen die Gefahren vorzulegen, dem Geist Gottes zu widerstehen. Das zweite Mal. Gottes Geist zu widerstehen. Gott sandte Botschaft und Geist, sie widerstanden Botschaft und Geist. Das ist die Geschichte von 1888 und die Chronologie der Zitate hat es gezeigt. Ohne Botschaft bräuchte es aber keinen Geist. Also würde Gott ihn zurücknehmen. Na gut, wenn ihr ihn nicht wollt, dann nehme ich ihn zurück. Ich kann euch ja nicht zwingen. Der Geist Gottes hatte bisher keine Möglichkeit einzukehren. Daher fragte ich mich, was der Sinn unserer Zusammenkunft hier gewesen ist, wenn unsere leitenden Brüder nur gekommen sind, den Geist Gottes erneut, das dritte Mal, von den Leuten fernzuhalten. Und sie schreibt: Licht wurde uns gegeben. Und dann fragt sie, woran liegt es, dass der Geist Gottes nicht in unsere Versammlungen kommt. Sie sagt es erneut. Nach den Brüdern würde der Geist Gottes die Glaubenssäulen niederreißen. Und die Gerechtigkeit Christi würde ihre Gebote gefährden. Das waren ihre Vorstellungen. Und deswegen schalteten sie auf Durchzug. Aber trotzdem waren die Brüder nicht taub, denn sie vernahmen Ellens Bitten. Das ist exemplarisch. Nehmen wir ein bekanntes Gesicht, an den Worten von Uriah Smith ersichtlich. Denn er schreibt, die Aufrufe von Schwester White waren sehr aufweckend. Das war seine Einschätzung. Es war aufweckend. Ja, es war, ich könnte fast sagen, amüsant, unterhaltsam. Aber er hat verstanden, worum es ging. Denn er schreibt weiter, danach wartete Gott, um seinen Geist über sein Volk in reichem Maße auszugießen. Also intellektuell haben sie es verstanden. Sie vernahmen ihre Worte. Sie konnten die Welt, in der Ellen White lebte, nachempfinden. Aber, sie war ja schon senil geworden. Das hatten sie geglaubt. Sie war von Jones und Wegener beeinflusst worden. Das hatten sie so gesehen. Und sie verstand ja selbst ihre eigenen Zeugnisse nicht mehr. Das hatten sie ihr vorgeworfen. Aber der Punkt ist, Ellen war geistig voll auf Höhe. Trotz, dass sie nur 3 Jahre Schulbildung hatte. Genau so jemand sah Gott als geeignet, weil Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, als seinen Boten Gottes in Zeiten der größten Krise zu berufen. Und seither, wir haben es erwähnt, ist sie die meist übersetzte Autorin der nicht fiktiven Literatur. Allein Schritte zu Jesus ist in über 140 Sprachen übersetzt. Wenn du wissen möchtest, wie kann meine Seele gerettet werden? Heute kam jemand zu mir. Wie funktioniert es? Fass es mir zusammen. Wie geht das? Mit Tränen in den Augen. Dann empfehle ich dir, lies dieses Buch. Schritte zu Jesus. Es betrübt den Geist Gottes, wenn ihr euch dem Licht gegenüber versperrt. Viele werden das Licht nicht in Gottes vorgesehener Weise akzeptieren. Mir wurde gezeigt, dass Jesus uns kostbare alte Wahrheiten in einem neuen Licht offenbaren wird. Aber es muss in der Weise angenommen werden, wie es der Herr für richtig erachtet hat, es euch zu geben. Dämpft nicht den Geist Gottes. Vielleicht darf ich ergänzen, Nebenschritte zu Jesus liest das Leben Jesu. Der Sieg der Liebe in der neueren Fassung. Ein wunderbares Buch, mein zweites Buch nach dem großen Kampf. Vom Schatten zum Licht, das zweite Buch. Was für ein herzveränderndes, lebensveränderndes Buch. Lest dieses Buch und gestattet es Gott, Gottes Geist zu wirken. Er macht es in deinem Leben. Lass es zu, in deinem Leben zu wirken. Beschäftige dich mit Gottes Wort und mit diesen beiden Büchern oder eins der beiden Bücher. Gott wird sein Werk vollbringen. Unsere Neigung ist, Fehler am Licht zu finden. Aber Gottes Bitte ist, das Licht so anzunehmen, wie er es sendet. Andernfalls würden wir den Geist dämpfen. Auch das ist die Geschichte von 1888. Da sind diese 3 Engel aus Offenbarung 14. Der erste Engel, Vers 6, Stunde des Gerichts ist gekommen. Der zweite Engel, Vers 8, Babylon ist gefallen. Der dritte Engel warnt vor der Anbetung des Tieres, Vers 9. Aber da endet die Botschaft, die dritte Engelsbotschaft ja nicht, sondern in Vers 12 geht es weiter. Hier ist die Geduld der Heiligen, damit haben wir heute den Vortrag begonnen, der Geduld, auf den frühen, den Spätregen zu warten, Jakobus. Und dann hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Christi, Offenbarung 14, Vers 12. Sie besaßen die Gebote, aber nicht den Glauben Jesu. Und wenn Vers 12 beachtet und umgesetzt worden wäre und Daraufhin hat der Gott 1888 hingearbeitet auf Vers 12, dass auch dieser Vers sich erfüllt. Dann wäre Vers 14 möglich gemacht worden. Und was lesen wir in Vers 14? Da heißt es, und siehe, ich sah wie eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der war gleich einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel für die Ernte. 1888 war Gottes Volk in Vers 12 angekommen. Und die Verse zuvor hatten sich in den Jahrzehnten zuvor erfüllt. Es war genauso wie in Gottes Wort, in der Prophetie, in der Offenbarung beschrieben. Genau das hat sich erfüllt in der Menschheitsgeschichte, in Gottes Gemeinde. Und die Wiederkunft Christi war jetzt nahe und sie war greifbar. Und der Punkt ist, der Gott war bereit. Der Heilige Geist war bereit. Die Engel waren bereit. Und jetzt die Überraschung, die Menschen, die Ungläubigen, sie waren auch bereit. Denn wir haben gelesen, wie sie zugehört haben, die Gesundheitsgäste und andere Gäste der Gemeinde, und sich davon so angesprochen gefühlt haben, von diesem Evangelium, was Jones und Wegener verkündigt haben. Also selbst die Ungläubigen waren bereit. Selbst der Staat war bereit, weil die Gesetze schon fertig waren. Gott hätte sie nur loslassen müssen, die Zügel, und hätten sich die Gesetze umgesetzt und es wäre zum Sonntagsgesetz gekommen. Aber Gottes Volk war nicht bereit. Erneut unbegreiflich. Und weil wir es nicht ganz begreifen können, sagte Gott, ich gebe euch eine Ewigkeit, dann werdet ihr es so begreifen, wie ich es begreife. Und die Resultate, sagt Ellen, sind für uns nicht vorstellbar. So heißt es, all die ihnen vorliegenden Beweise überzeugten sie nicht und so erzählten sie auch anderen, dass die Lehre nicht wahr ist. Aus diesem Grunde schlagen sie einen Weg ein, der zu Resultaten führt, von denen sie nicht einmal geträumt hätten. Nicht mal im Traum wäre das möglich gewesen. Aber jetzt wurde das, wovon man nicht mal träumt, imstande ist zu träumen, Realität. Das heißt, 1888 war der goldene Moment. Und der goldene Moment wurde verpasst. Die Schrift sagt, dass wir ein Schauspiel geworden sind. Und einem Spiel entsprechend ging die Welt jetzt in die Verlängerung. Das kann schon mal bei einem Spiel passieren. Und es ging in die Nachspielzeit. Welches Leid wäre der Welt erspart worden ohne diese Verlängerung, wenn diese Verlängerung nicht gewesen wäre? Wir hätten damit geprüft, dass 1888 die Zeit des Spätregens war. Wir haben es gesehen an der Kulmination ihrer Aussagen um 1888 und wie es dann wieder abgefallen ist. Nicht angenommen, ihr habt es nicht gewollt, Gott zieht den Geist zurück. Wir haben damit geprüft, dass der Mensch imstande ist, sehr wohl den Spätregen zu verhindern. Und er ist damit sehr wohl, Nummer 3, die logische Konsequenz, imstande, das Werk zu verzögern und das Weltende damit zu verschieben. Und das verschobene Weltende wollen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Amen. Lasst uns niederknien zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank erneut, dass du uns all diese Dinge offenbarst, damit, wenn diese Dinge, von denen wir in der Theorie sprechen, zurückkommen, wir uns auf deine Seite diesmal stellen können. Und der Grund, warum du uns dieses Licht gibst, ist, weil du weißt, wenn dieses Licht empfangen, viel, viel mehr Seelen errettet werden, wenn sie schon im Vorfeld wissen, bevor die Krise kommt, was passiert. Vielen Dank für deine Absicht, jeden Menschen zu retten. Und vielen Dank, dass du jeden Menschen retten wirst, wenn wir dir nicht im Wege stehen, sondern einfach dich in unserem Leben wirken lassen. Im Namen Jesu. Amen.